25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berbling Air.
Ihr hört die Ulmer Freiheit hier auf Radio Free FM 102,6 MHz und das Festival Kontrolle Rassismus neigt sich so langsam dem Ende zu, was aber nicht heißt, dass die Themen auch bei uns on air stattfinden. Und heute im Studio zu Gast Julia von Young & Queer Ulm. Grüß dich.
Hi.
Und es geht um die Macht der Sprache. Und das Erste, was einem da natürlich einfällt, eine Debatte, die ja seit Jahren ja auch weitergetragen wird und auch immer schön durchgekaut wird in allen sämtlichen Medien, das Gendern. Ich habe oft den Eindruck, dass es für viele als Last gesehen wird, obwohl es ja niemandem wehtut. Wie ist da so deine Einschätzung?
Naja, also meine Einschätzung ist ganz klar, dass es wichtig ist. Ein Stück weit, kann ich auch verstehen, dass Menschen, die überhaupt nicht irgendwie im queeren Spektrum unterwegs sind oder überhaupt nicht von bestimmten Diskriminierungen betroffen sind, dass sie es nicht verstehen, warum wir das machen oder warum das wichtig ist. Aber trotzdem ist es unheimlich wichtig, gerade für die Menschen, die eben aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität unsichtbar sind. Und das schlägt sich eben vor allem auch in der Sprache nieder. Und das Gendern ist eine Möglichkeit, um ja auch Personengruppen, die normalerweise gesellschaftlich oft wenig sichtbar sind, sichtbarer zu machen.
Das ist ja genau der Punkt, die Leute sichtbar zu machen. Für viele ist es ja immer nur so nach dem Motto, wir verhunzen jetzt die deutsche Sprache, verhunzen in Anführungsstrichen. Aber das ist das, was vor allem in der Twitter-Bubble immer mal wieder auftaucht. Dabei geht es ja nur um die Sichtbarkeit. Jetzt gibt es ja auch viele verschiedene Möglichkeiten. Gibt es da irgendwie das Richtige, weil es gibt ja das Gender-Sternchen, es gibt den Doppelpunkt, es gibt den Schrägstrich. Gibt es da irgendwas, wo man sagt, darauf sollte man sich einigen oder ist man einfach froh, dass darauf geachtet wird?
Naja, also es ist leider nicht so einfach. Also Gendern ist nicht immer gleich Gendern. Und ich würde sagen, alle Arten zu gendern haben so ihre Fallen, sage ich mal. Aber es gibt schon auch gewisse Arten zu gendern, die in sich auch wieder exkludierend sind, also wieder Leute ausschließen. Zum Beispiel gerade so dieser Schrägstrich oder auch dieses Binnen-I, dass man halt ein großes I macht, zum Beispiel bei Schüler und dann ein großes I mit innen, ist halt was, was im Prinzip eigentlich nur trotzdem zwei Geschlechter einschließt, so. Nämlich eben männliche und weibliche Personen, aber zum Beispiel Transpersonen oder nicht-binäre Personen und so weiter und so fort werden da eben genauso wenig mitgedacht und mitgemeint. Und dementsprechend bin ich tatsächlich entweder ein Fan von dem Gender-Sternchen oder dem Gender-Doppelpunkt oder meinetwegen auch noch dem Gender-Gap, also diesem Unterstrich. Aber ich persönlich bin am meisten Fan vom Gender-Sternchen, wenn auch das Gender-Sternchen tatsächlich nicht von allen E-Readern oder, nicht E-Reader, Auto, wie nennt man die Dinger?
Screenreadern.
Screenreader, dann. Ja, genau. Nicht von allen Screenreadern gelesen wird. Der Doppelpunkt wird noch am ehesten mitgelesen, aber eben auch nicht von allen. Aber da ist der halt wieder so am barrierefreiesten. Ich trotzdem vom Symbolischen her mit dem Sternchen bin ich Fan vom Sternchen tatsächlich.
Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen geschlechterneutraler und der geschlechtergerechten Sprache?
Naja, das ist halt auch so eine Diskussion, die ist halt auch sehr subjektiv. Also ich persönlich, das habe ich jetzt vorher gar nicht erwähnt, bin auch der Meinung, dass das Beste, was wir machen können, ist geschlechtsneutral formulieren. Das finde ich am angenehmsten, weil in vielen Fällen Geschlecht eigentlich vollkommen irrelevant ist, aber in unserer Gesellschaft halt immer so aufgeblasen wird. So. Deshalb bin ich ein großer Fan von geschlechtsneutraler Sprache. Natürlich ist aber auch Gendern schon auch ein bisschen was Politisches, sage ich mal. Das muss man schon auch sagen. Aber ich würde sagen, geschlechtsneutrale Sprache ist durchaus auch eine Möglichkeit, um Geschlechtergerechtigkeit sprachlich darzustellen, um zu zeigen einfach, Geschlecht hat nicht den Stellenwert, wie es immer in unserer Gesellschaft so propagiert wird. So.
Hast du da ein konkretes Beispiel für jemanden, der jetzt nicht weiß, was der Unterschied zwischen geschlechtsneutral und geschlechtsgerecht ist?
Ach, ja, das ist jetzt gar nicht so einfach. Also ich würde sagen, geschlechtsneutral bedeutet für mich einfach, dass wir in bestimmten Texten oder in bestimmten Dingen, wo Geschlecht tatsächlich irrelevant ist, zum Beispiel in einer Stellenausschreibung für einen Beruf, der vollkommen losgelöst ist von Geschlecht, wie die meisten Berufe übrigens, dass da eben geschlechtsneutral formuliert wird und in Bereichen, wo vielleicht Geschlecht relevant ist, dass man da dann eben präzise benennt, welche Geschlechter sind gerade gemeint. So. Ja, und da gibt es als Beispiel, das ist jetzt gar nicht so einfach. Ja, es gibt ja mittlerweile auch diese Abkürzung, das ist vielleicht, ufert das gerade ein bisschen aus, es gibt auch diese Abkürzung mit Finta oder Flinta, wo eben Frauen, nicht-binäre, Inter-, Transpersonen, Agender-Personen mit eingeschlossen sind, wo eben ganz klar sind, wer da benannt ist. Oder auch wenn wir über bestimmte andere Dinge reden, zum Beispiel, wir können sagen, Menschen, die gebären können, um jetzt nicht irgendwie Geschlecht von körperlichen Funktionen abhängig zu machen. So, genau.
Da kommt ja noch hinzu, wir hatten es vorhin schon angeschnitten gehabt, das Thema, dass ja durch die Sprache A, die Sichtbarkeit hergestellt wird und natürlich damit ja auch direkt der nächste Stein ins Rollen kommt, nämlich ja auch die Aufmerksamkeit. Denn dadurch schaffst du es natürlich auch, weil du hast ja gerade angesprochen gehabt, die politische Komponente mit reinzuholen. Das heißt, gendergerecht oder genderneutrale Sprache ist ja nicht nur Sprache, sondern ist ja auch direkt Politik.
Ja, und das ist ein Trugschluss zu sagen, das wäre je anders gewesen. Sprache ist immer was Politisches, Sprechakte sind immer was Politisches. Unsere Gesellschaft funktioniert über Sprache, unsere Sprache schafft Wirklichkeit so und Sprache schafft auch Bilder in den Köpfen von Menschen und Sprache macht unsichtbar, aber auch sichtbar. Und demnach zu sagen, das ist vollkommen irrelevant und das braucht man doch nicht, ja, ist meiner Meinung nach einfach nicht richtig und ja, kann man auch einfach ziemlich klar deutlich machen, dass Sprache eben ja eine Macht hat einfach.
Gibt es da auch Möglichkeiten gerade jetzt für, also wenn ich jetzt so auf den Duden blick, als Wörterbuch ist der mir nicht so ganz hilfreich, wenn es darum geht, eine genderneutrale Sprache zu finden. Woran wende ich mich da? Gibt es da gute Alternativen?
Also wenn es um genderneutrale Sprache geht, es gibt tatsächlich, ich greife tatsächlich nicht so oft darauf zurück, weil ich eigentlich relativ intuitiv schon ziemlich genderneutral immer formuliere. Aber gerade wenn es darum geht, auch irgendwie Abschlussarbeiten zu schreiben oder größere Texte zu schreiben, es gibt auf jeden Fall online, gibt es auch so Listen, wo man gucken kann, hey, ich möchte das und das sagen und möchte das möglichst geschlechtsneutral ausdrücken. Dann gibt es halt eben so Vorschläge, wie man das machen kann. Genau, das ist so, was ich weiß, aber dass es jetzt direkt irgendwie richtige Anlaufstellen gibt, die sich nur mit dem Thema geschlechtsneutrale Formulierung auseinandersetzen, wüsste ich jetzt nicht. Es gibt dafür aber eine sehr starke Gegenbewegung, nämlich den Verein Deutscher Sprache, der sich sehr massiv gegen Gendern ausspricht und da auch sehr viel Lobbyarbeit macht. Ja, alles, was mit diesem Verein zu tun hat, würde ich strengstens abraten, sich damit zu befassen, weil das oftmals sehr reaktionär ist alles. Ja.
Das ist ja auch so ein bisschen das Bild, das ja auch echt sehr, sehr oft auf Social Media auch ja verbreitet wird. Also, dass ja diese Gegenbewegung da dazu, dass man eben sagt, nein, die deutsche Sprache, das hat jetzt jahrelang so funktioniert. Aber das ist doch an sich gar kein Argument. Also, es entwickelt sich ja weiter. Ich kann ja auch nicht sagen, nur weil was in den 1930er Jahren so funktioniert hat, dass es jetzt immer noch der Fall ist.
Ja, mich macht das auch tatsächlich relativ wütend, weil ich mir denke, wie verkürzt kann denn ein Horizont sein? Weil ich meine, die Welt ist komplex, die Welt wird komplexer, die Welt entwickelt sich, Menschen entwickeln sich. Das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Und ich meine es genauso zu sagen wie, keine Ahnung, wir brauchen jetzt kein schnelleres Internet, weil vor 100 Jahren hatten wir kein Internet. So, wo ich sage, hä, was ist denn das für ein Argument? Also das ist was, das begreife ich einfach nicht. Und das finde ich auch, ja, ist auch für mich kein Argument sozusagen. So, das gab es früher nicht, das brauchen wir jetzt nicht, weil es gab vieles früher nicht, was heute unheimlich wichtig ist.
Findest du dann auch, dass ein Problem dabei ist, dass gerade viele betroffene Personen davon eigentlich gar nicht in der Rolle sind, darüber mit abstimmen zu können?
Ja, das ist ja ein Problem, das zieht sich halt eigentlich durch fast alles, dass auch auf politischer Ebene, wenn es auch um Rechtslage geht für queere Personen, es wird fast immer nur über diese Menschen geredet, es wird über diese Menschen entschieden und zwar von Menschen, die selbst nicht in dieser, die nicht in Anführungszeichen betroffen sind davon. So. Und das ist ein Grundproblem und das ist auch was mich ärgert und was mich wütend macht und aus diesem Grund ist es unheimlich wichtig, dass auch wirklich queere Menschen hingehen und da sind und Flagge zeigen und irgendwie, ja, politisch, aktivistisch aktiv sind. So. Weil das unheimlich wichtig ist, dass auch wirklich die Stimme der Community spricht auch und nicht einfach irgendwie alte weiße Männer.
Ja. Was gäbe es da für einen Ansatz, dass man irgendwie ein Bewusstsein oder noch ein größeres Bewusstsein dafür schaffen kann?
Naja, auf der einen Seite ist es klar, irgendwie Aufklärung weiterzutreiben, dass man irgendwie den Leuten auch nahe bringt, so hey, es geht mir nicht darum, dass wir jetzt die Sprache so unheimlich verkomplizieren und da jetzt überall irgendwie einen Stern reinhauen. Also gerade geschlechtsneutrale Formulierung ist ja auch eine super Möglichkeit, die es nicht wirklich komplizierter macht. Das ist eine Sache. Dann finde ich es natürlich auch gut, wenn Unternehmen irgendwie nachziehen und sagen, so hier in unserem Leitbild ist drin, dass wir eben gendern. Punkt. Und klar, zum Beispiel in Universitäten finde ich das schon sehr schön, dass es tatsächlich da relativ häufig mittlerweile auch gemacht wird. Sehr konsequent, das finde ich eine gute Sache. Und dass es einfach halt längerfristig mehr Einzug hat in den öffentlichen Raum, dass es eben ja, mehr an Akzeptanz gewinnt. Aber natürlich trotzdem ist es ein Thema, das spaltet und das natürlich auch instrumentalisiert werden kann. Das ist ein Problem so. Weil sobald man das Thema in den Raum wirft, ist die Stimmung schon angeheizt. So, weil da irgendwie so zwei Parteien sich auch gegenüberstehen.
Da gab es jetzt ja auch, um die Europameisterschaft da mit reinzubekommen, es gab ja aus dem Nichts quasi einen enormen Fokus auf dieses Thema, da sich eben Ungarn und Orban dagegen ausgesprochen haben, dass eine Regenbogenflagge im Stadion in München, quasi das Stadion so beleuchtet wird. Was ich an der Sache etwas kontrovers fand, war, dass dieses Thema dabei eigentlich nur ausgeschlachtet wurde für mediale Aufmerksamkeit, oft für die Unternehmen oder auch für die Seiten selber. Wie war da eure Sicht auf die Sache?
Ja, furchtbar. Also ich war diesen Pride Month, ich muss sagen, ich war die meiste Zeit nur wütend, weil mich das so aufgeregt hat, weil so ein Rainbow-Washing betrieben wurde die ganze Zeit, weil irgendwie, also das ist ja schon nichts Neues mehr. Also zum Beispiel, dass auch Unternehmen im Pride Month irgendwie großartig hier sich profilieren mit Regenbogensymbolik, wo klar ist, dass die Unternehmen, wenn nicht Pride Month ist, teilweise wirklich queerfeindlich unterwegs sind. Und das war dieses Jahr fand ich es ganz extrem, weil es eben mit der UEFA auch zusammenfiel. Aber das ist halt ein Problem, wenn irgendwie, ja, im Prinzip so, das ist halt ist eine Doppelmoral, wenn quasi Unternehmen sich über die Community versuchen zu profilieren, einmal im Jahr, und der Rest vom Jahr ist mir, die Belange der Community ist mir vollkommen egal. Das ist das Gleiche wie auf politischer Ebene, wo zum Beispiel jetzt am 19. Mai wurde abgestimmt auf Bundestagsebene zum sogenannten transsexuellen Gesetz, das ersetzt werden sollte gegen ein Selbstbestimmungsgesetz, was ein Meilenstein gewesen wäre für Transpersonen, und es wurde viele Parteien, auch die SPD zum Beispiel, haben dagegen gestimmt, und zwei Tage vor diesem Tag war der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit, an dem viele Parteien, auch die SPD, ganz groß über Social Media verbreitet haben, von wegen so, wir sind bunt, wir sind vielfältig und wir feiern die Vielfalt, und zwei Tage danach stimmen sie halt gegen das Gesetz so. Und das ist was, das macht mich unheimlich wütend, weil das ist einfach nur eine Doppelmoral so. Und das ist ein großes Problem.
Kannst du vielleicht gerade, weil du den Gesetzesentwurf schon vorgestellt hattest, ja nicht wirklich vorgestellt, sondern nur angesprochen, möchtest du ihn vielleicht kurz vorstellen?
Ja, klar, gerne. Also es ist so, das sogenannte transsexuellen Gesetz, das stammt aus dem Jahr, also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, aus dem Jahr 1980, das ist 41 Jahre alt, und das regelt quasi so ein bisschen die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen Transpersonen ihren Namen und ihren Personenstand sich ändern lassen können. Und dieses Gesetz macht fest, dass Transpersonen sich zwei unabhängigen psychiatrischen Gutachten unterziehen müssen, in denen sie quasi darlegen müssen oder quasi in Anführungszeichen beweisen müssen, dass sie wirklich trans sind, dass sie diese Identität haben, dass sie so fühlen. Und das wird dann festgemacht an äußerem Erscheinungsbild, wie die Person auftritt, wie die Person aussieht, wie die Person sich verhält. Und das ist unheimlich menschenverachtend. Das ist vollkommen entwürdigen, das ist das eine. Das zweite ist, dass das auch nur ganz klar nach bestimmten Geschlechterstereotypen gemacht wird. Das heißt, es gilt dann eben nur für Transpersonen, die, sage ich mal, früher hat man das genannt Mann zu Frau trans oder Frau zu Mann trans. Aber es gibt eben auch Transpersonen oder es gibt auch nicht-binäre Menschen, die eben sich gar keinem Geschlecht zuordnen und nicht diesen Stereotypen entsprechen und trotzdem einen Transitionswunsch haben. Und die sind zum Beispiel rechtlich, gibt es diese Menschen nicht. Das ist, da gibt es keine Rechtsgrundlage für. Und das ist so gewaltvoll eigentlich. Und das ist längst überfällig und es wurde jetzt halt, 2021 wurde es abgelehnt. Ja, und das ist schon ein ganz schöner Schlag.
Und das sind wir wieder genau eigentlich bei unserem Ursprungspunkt ja auch so nach dem, also die Gesellschaft wandelt sich, genauso wie Sprache. Und ich frage mich da immer, warum das so wenig Unterstützung aus der breiten Gesellschaft und eben auch aus der Politik dann zurückkommen, dass die Diskussion eigentlich nicht in die Richtung geht, wie inkludieren wir alle, sondern wie schaffe ich es, dass mein Weltbild sich durchsetzt? Jetzt, wenn das Gesetz gekippt ist, gibt es da irgendwie, also wie ist da das weitere Vorgehen? Heißt, muss man jetzt wieder ewig lang warten? Kann man da dagegen klagen? Gibt es da irgendwas?
Ich weiß gerade gar nicht, wie aktuell die Lage ist, aber natürlich habe ich mitbekommen, dass die Stimmung gerade auch in der Trans-Community war unheimlich gedrückt und es hat viele Leute sehr zurückgeworfen, also mich selbst auch. Und ich weiß jetzt nicht, wie die aktuelle Lage ist. Also ich glaube, das Thema ist jetzt zumindest war jetzt mal da und wie Politik halt funktioniert, man muss halt weiter das nerven, man muss weiter das Thema pushen und weiter sagen, so hier, das haben wir auch noch und das muss auch noch gemacht werden. Und aber trotzdem, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt halt auch wieder ein paar Jahre ins Land ziehen, ist halt schon auch relativ hoch. Und das ist halt schon echt schade. Und ich verstehe es halt nicht, oder was mich so wütend macht, ist, dass es halt Menschen entscheiden, die das absolut nicht tangiert, ob Transpersonen mit diesem und jenem Vornamen rumrennen, ob Transpersonen mit diesem und jenem Geschlechtseintrag rumrennen. Das ändert nichts an dem Leben der anderen Menschen, aber sehr wohl ganz massiv viel an dem Leben von Transpersonen. Und das finde ich so, ja, ich finde es einfach nur ja, unfassbar und ärgerlich und traurig. So.
Es ist halt, man gibt sich oft, habe ich so das Gefühl, im Vergleich zum Ausland immer wie weltoffen und wie gut Deutschland da eigentlich vorangeht. Aber immer wieder, wenn man mit den betroffenen Personen spricht, merkt man eigentlich erst, wie veraltet das Ganze eigentlich ist. Gibt es da so die Musterbeispiele in Europa? Wäre es da besonders, sag ich mal, aktiv?
Ui, ich weiß es gar nicht gerade. Also ich weiß, dass es Ungarn nicht ist zum Beispiel. Das ist jetzt vielleicht zumindest mal ein Beispiel, was ich bringen kann, wo es nicht so läuft, aber das ist ja mittlerweile bekannt. Ich meine tatsächlich, bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich meine tatsächlich, dass es in skandinavischen Ländern einfacher ist. Also gerade skandinavische Länder sind auch relativ bekannt dafür, dass sie, wenn es um gleichgeschlechtliche Ehe, Adoptionsrecht geht, dass sie da vorangeschrittener sind, aber eben auch grundsätzlich in den Modellen für Eltern oder so, dass da irgendwie auch flexibler ist mit der Arbeitszeitgestaltung und so weiter und so fort. Und ich meine tatsächlich, ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich in Schweden ist, aber ich glaube, dass da eben eine Namensänderung auch für Transpersonen relativ einfach machbar ist, wie auch in unserem Land eine Namensänderung unabhängig von, also Standesamt und einfach kurz hin und dann eine Bearbeitungsgebühr zahlen und dann ist okay. So.
Wie kann man da so als Einzelner, also jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin, wie kann ich dafür sorgen, dass solche Themen mehr präsent sind? Also ich kann natürlich mein Profil wieder in Regenbogenfarben machen, ich kann meinen Tweet absetzen, aber das bringt ja im Endeffekt außer mediale Aufmerksamkeit erstmal nichts.
Nee, es geht auch nicht. Also klar, es ist eine ganz schöne Sache, wenn Leute auch irgendwie über Social Media so ein bisschen sagen, sie sind irgendwie LA und sie sind an den Rechten von queeren Menschen interessiert oder ist ihnen nicht vollkommen egal. Aber was zählt, ist halt das Verhalten im Alltag so. Und das heißt zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin und ich bin in einer Gruppe unterwegs und da fällt irgendein queerfeindlicher Spruch, dass ich sage, geht's noch? Läuft hier nicht so und das akzeptieren wir nicht. Und das finde ich scheiße. Das ist eine Sache. Dann auch einfach, ja, die Belange von queeren Menschen ernst nehmen. Wenn queere Menschen irgendwie herkommen und sagen so, das fuckt mich hier gerade ab, das ist nicht okay, und da merke ich wieder diese Machtposition in dieser Gesellschaft, dieses Heteronormative, dieses Cis-Normative, dann auch die Person nicht irgendwie, denen ihre Wahrnehmung abzusprechen, sondern zu sagen so, ja, ich bin zwar selbst irgendwie Cis und Hetero, aber ich fühle mich jetzt davon nicht angegriffen, sondern sage, ja, es ist echt scheiße und ich versuche alles, dass es irgendwie besser wird. Und ja, also so, das ist so irgendwie, sich dafür einsetzen so. Und genau, auch, keine Ahnung, wenn Petitionen irgendwie rumgehen, wo es um queere Rechte geht, dann kann man da auch als Hetero-Person mitmachen zum Beispiel und da seine Unterschrift abgeben. Und das sind so Sachen. Also es geht halt eher so um dann wirklich auch die Taten. Das ist ja wie bei allem so. Ich meine, Worte sind ganz schön, aber halt, ja, oft halt nur Worte, ne?
Aber was bei Worten natürlich auch noch der Fall ist, wenn sie mit Musik untermalt sind und daraus ein Song entsteht. Also queerfeindlich gesagt hast, musste ich natürlich direkt an Hip-Hop denken. Mhm. Das ist ja auch noch sehr weit verbreitet, aber auf der anderen Seite, die Popmusik im Allgemeinen ist ja auch, was das angeht, eher rückschrittlich, weil ich erinnere mich, ich höre zwar nicht Sarah Connor, aber ich meine, da ging es ja auch darum, dass ihr Sohn oder irgendein Typ dann auch einen Typen liebt, und auf einmal hieß es, wir spielen diesen Song nicht. Also, wie kann man, also, vielleicht, ich fange mal klein an, welche Rolle spielt die Musik bei der Sache? Und dann vielleicht im Anschluss direkt, wie kann man da ein Bewusstsein verschaffen?
Naja, Musik ist natürlich auch irgendwie ein Ventil und natürlich auch eine Riesenplattform, die auch irgendwie Wirklichkeit schafft. Natürlich, Musik ist ja auch was Menschen abholt, womit Menschen sich beschäftigen, was Menschen irgendwie, wo Menschen Gefühle mit assoziieren oder Wirklichkeit mit assoziieren. Und ich gebe dir da recht, dass gerade in der Popmusik natürlich auch immer so das stereotype Bild gemalt wird von zwei Geschlechtern, die sich irgendwie, also männlichen, weiblichen Geschlechtern, die irgendwie, ja, aufeinander abfahren, und dann gibt es Drama und keine Ahnung. Also es ist ja nicht nur irgendwie, wenn es um Beziehung, wenn es um Sexualität geht, sondern auch, wie wird denn Beziehung eigentlich in unserer Musik rezipiert? Es wird immer rezipiert als irgendwie so, es muss immer knallen und es ist irgendwie immer Drama und Herzschmerz und toxic so, und das ist ja auch eigentlich überhaupt nicht gut. So, aber natürlich ist da auch, finde ich, es gibt schon ein paar auch KünstlerInnen im Pop-Bereich, wo man es irgendwie weiß, dass die eben auch queer sind, dass die sich dafür einsetzen. Aber klar, so ein Großteil ist halt da auch sehr, sehr heterocis-normativ unterwegs. Und trotzdem ist es unheimlich wichtig, da auch zu gucken, so, wen kann man da irgendwie pushen und wo ist es bekannt. Ich finde zum Beispiel auch im Hip-Hop ist es auch nicht so einfach. Ich gebe dir da auch recht, dass das Hip-Hop an vielen Stellen unheimlich queerfeindlich ist. Es gibt aber auch innerhalb vom Hip-Hop Strömungen und Bewegungen und KünstlerInnen, die da eben auch genau in die andere Richtung gehen. So. Und das finde ich auch immer wichtig zu erwähnen, weil man kann alles auch queer-friendly machen. So.
Ja. Das ist ein sehr guter Punkt, weil natürlich, es gibt eine riesen Community, die sich auch dafür einsetzt. Nur leider muss man halt auch sagen, sind das die im Vergleich relativ wenig geklickt werden, im Vergleich zu den anderen. Da die Zeit auch so langsam fortschreitet, würde ich noch sagen, eine Sache, die jetzt auch noch stattfindet in Neu-Ulm, es gibt eine Ausstellung, was, wie, wo, wann?
Ja, genau. Also wie gesagt, das Festival Contre le Racisme, das läuft jetzt schon 2 Wochen und läuft immer noch, weil dieses Jahr hatten sie besonders viel Bock, was ich unheimlich toll finde. Genau, und in Neu-Ulm ist seit Ende Juni, meine ich, ist diese Ausstellung We Are Part of Culture, heißt die. Die ist in Kooperation zwischen FCLR und der Organisation 100% Mensch aus Stuttgart. Das ist auch eine queere Initiative, die sich mit queeren Themen auseinandersetzt. Und es ist eine Ausstellung über queere Persönlichkeiten in der Geschichte so. Und es geht ganz, ganz weit zurück und zeigt so ein bisschen ganz verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen auf, die eben auch einen queeren Background hatten, entweder hinsichtlich ihrer Sexualität oder auch ihres Geschlechts. Und da wird eben auch nochmal ganz schön erst auf so Leinwänden sind dann die Leute zu sehen, also wurden gemalt von verschiedenen KünstlerInnen. Und Beschreibungstexte, was das für Personen waren, was die gemacht haben, warum die wichtig waren und inwiefern die Geschichte oder die Quellen hergeben, dass sie wahrscheinlich oder sicher einen queeren Background haben. Und das ist sehr schön zu sehen, weil es deutlich wird, okay, Es war zwar auch nie sichtbar so richtig, aber die Geschichte ist auch voll davon. Und was ich dazu noch sagen möchte, ist, was ich das sehr eindrucksvoll finde und was auch zu dem Gespräch heute passt, ist ein Stück weit die Tatsache, dass gefühlt 85% all dieser Persönlichkeiten dran stand, dass sie in irgendeiner Form ihren Background verheimlicht haben und mussten und so. Und das ist sehr, fand ich sehr eindrucksvoll, auch nochmal zu sehen. Also das ist eine große Empfehlung, sich das anzugucken. Es sind ein paar bekannte Gesichter dabei, wie zum Beispiel hier Freddie Mercury oder so. Aber eben auch ein paar Leute, wo man das vielleicht nicht gedacht hätte. Und das finde ich ganz spannend.
Genauso spannend wie ja natürlich auch eure Arbeit im Verein. Um noch kurz auf Young and Queer zurückzukommen. Ihr seid ja nicht nur eine Anlaufstelle für Leute, sondern ja auch gleichzeitig, ich sag's jetzt mal, low-key ja auch sehr an der Politik dran und probiert ja auch Sachen zu bewegen.
Ja, definitiv. Das hat sich jetzt irgendwie so gerade in der Corona-Zeit nochmal ziemlich intensiviert. Irgendwie haben wir uns gefunden und es hat funktioniert und wir mischen gerade ziemlich die Stadt auf. Was ich ganz schön finde, ist manchmal auch echt anstrengend, weil natürlich ist immer so ein Tropfen auf heißem Stein ist und Ulm ist natürlich trotzdem noch eine Provinzstadt und ja, die Grundmentalität ist halt einfach so ein bisschen süddeutsch und spießig. Ich will's, kann's nicht anders sagen. Und trotzdem, ja, es geht voran. Und wir machen relativ viel Aufklärungsarbeit mittlerweile vor allem, viel Öffentlichkeitsarbeit, kooperieren auch ein bisschen, ja, versuchen auch irgendwie unseren Fuß in die Stadt reinzubekommen und auch da so ein bisschen einfach klarzumachen, hey, es ist halt mehr als nur irgendwie mal eine Regenbogenflagge aufhängen, sondern es geht halt wirklich um die Taten und um wirklich zu zeigen, hey, ich habe die Belange von queeren Menschen auf dem Schirm. So. Genau.
Wie erreicht man euch und wie kann man euch unterstützen?
Oh, auf sehr vielen Kanälen tatsächlich. Also unser Hauptkanal ist tatsächlich Instagram mit youngandqueer_ulm. Wir haben aber auch, sind ganz normal erreichbar über E-Mail, youngandqueer@gmx.net. Auf Facebook haben wir auch eine Home-Seite, aber die ist jetzt nicht so krass frequentiert und die pflegen wir auch nicht so krass. Und seit Ende letzten Jahres, haben wir auch eine eigene Homepage, youngandqueer.com. Ja, da ist auch viel Info. Da gibt es jetzt auch wieder neue Sachen, was wir das letzte halbe Jahr so gemacht haben. Lohnt sich auch mal drauf zu schauen und genau.
Julia, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, klar, gern.
Dass wir darüber gequatscht haben. Das Thema, ich kann es euch da draußen eigentlich auch nur ans Herz legen. Wenn ihr euch damit noch nicht so wirklich beschäftigt habt, tut's einfach. Ihr tut damit nämlich niemandem weh, aber hilft damit einer extrem großen Menschengruppe. Und ich glaube, das ist der erste Ansatz für Solidarität, den jeder von sich leisten kann.
Ja, und ihr helft euch damit auch selber, weil es ist immer schön, irgendwie neue Aspekte der eigenen Identität zu erkennen und auch zu sehen, dass auch, selbst wenn man irgendwie hetero ist und cis-hetero ist, auch in diesem Bereich die Sachen nicht so schwarz und weiß sind, wie man sich das immer irgendwie, wie das immer propagiert wird. So, das finde ich einfach auch wichtig zu sagen, ja.
Ich ziehe jetzt mein Mikrofon runter, ich habe alles gesagt, aber das letzte Wort des Gesprächs, das gehört natürlich dir.
Ja, ich habe eigentlich auch nicht mehr so viel zu sagen, außer ja, was gerade schon angesprochen wurde oder was ich sagen will vor allem ist, auch die ganzen Menschen, die jetzt zuhören, die vielleicht selbst irgendwie gerade so ein bisschen strugglen und vielleicht sich überlegen so, ob da irgendwie was Queeres da ist, ich möchte euch nur empowern, dazu zu stehen. Das Leben ist nicht immer einfacher damit, aber es ist sehr viel schöner und selbstbestimmter, offen damit umzugehen und es zu leben, auch wenn manche Leute da vielleicht scheiße reagieren. Aber es gibt trotzdem eine große Community, die da die man da im Rücken haben kann. Und das ist unheimlich viel wert. Also ich bereue es keinen Tag, dass ich den Weg gegangen bin. Danke.
Gutes hält sich. Seit 25 Jahren. Free.